Deutschlandfunk Nova.
Dann fragst du dich, was eigentlich aus deiner Heimat werden soll, wenn dein ganzer Jahrgang weg ist. Wenn der ganze Abiturjahrgang weg ist, der eigentlich dafür da ist, auch die Gegend zu beleben und da wieder was Cooles draus zu machen. Und das war dann auch schon so ein Moment, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, ich will schon auch so den Osten wieder mit aufbauen.
Vor 30 Jahren fiel die Mauer.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Und trotzdem muss ich mir als Exil-Ossi immer noch die Bananenwitze anhören.
Und ich als Wessi frag mich, warum spielt Ost-West heute überhaupt noch eine Rolle?
Unsere beiden Reporterinnen mit euren Ost-West-Geschichten. Sie fragen sich, steht die Mauer noch? Das Ab21-Special zum Mauerfall.
Mit Rahel Klein und Tina Howard. Wir treffen in Leipzig Dennis Chiponda, Spitzname Chippy, der politisch und gesellschaftlich sehr aktiv ist.
Und der uns deswegen auch aufgefallen ist, weil er nämlich auf unserem Deutschlandfunk Nova Instagram-Account sehr, sehr aktiv kommentiert hat und diskutiert hat mit Leuten über 30 Jahre Mauerfall und was das für ihn ganz persönlich bedeutet. Und deswegen wollten wir ihn gerne mal treffen.
Sind wir mit dem Reportermobil nach Reutnitz gefahren?
Das Stadtteil in Leipzig für alle, die es nicht wissen. Tina erklärt mir zwischendurch immer wieder Dinge über Leipzig, weil sie aus Leipzig kommt. Und Reutnitz ist ein Stadtteil.
Genau. Und da treffen wir in einem sehr schönen Wohnzimmer den Chippy.
Ich bin der Chippy, ich bin 28 Jahre, komme ursprünglich aus Senftenberg, bin Sohn einer polnischen Friseurin und eines mosambikanischen Mechanikers, nennt man das heutzutage, aber für so große Maschinen, so im Tagebau, was typisch ist für die Lausitz, wo ich herkomme. Ich sage von mir selbst immer, ich bin afrodeutscher Pole, Afropole, so rum. Weil das ganz wichtig für mich war, am Anfang habe ich sehr lange gebraucht, um so die Identität für mich klären zu können. Wo komme ich her? Wo gehöre ich dazu? Bin ich überhaupt Deutscher? Bin ich kein Deutscher? Ich habe mein Abitur in Senftenberg gemacht und wollte dann ganz, ganz schnell weg, weil ich es ganz, ganz furchtbar fand. Da um Senftenberg ist ja erstmal nichts groß, habe auch eigentlich meine ganze Abiturzeit in Berlin verbracht. Bin dann erstmal nach Chemnitz, also eigentlich habe ich erstmal ganz viele Studienstationen gemacht, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wohin mit mir, was will ich eigentlich sein, obwohl ich es eigentlich ganz genau wusste. Ich bin nicht im Theater groß geworden. Und man hat ja sich immer nicht so ganz getraut, das zu machen, was man eigentlich wirklich wollte. Weil man wollte ja Mama und Papa ein bisschen stolz machen. Die haben sich ja eh immer Sorgen gemacht, dass wir als Menschen mit Migrationshintergrund schlechter dastehen. Sie haben uns von Anfang an beigebracht, dass wir doppelt so hart arbeiten müssen wie andere. Und dem bin ich erstmal gefolgt. Hab Lehramt dann in Dresden studiert und nach 2 Jahren gemerkt, dass ich so total unglücklich war und ich einfach weg musste. Und habe ich mir eine Woche überlegt, was ich jetzt mache und habe dann das, was ich als Hobby gemacht habe, das Tanzen, habe ich dann mich getraut durchzuführen und bin einfach nach Lissabon abgehauen. So. Waren meine Eltern jetzt nicht so begeistert von, habe denen eigentlich auch nicht so wirklich was davon gesagt. Und als es dann kam, was gesagt, du landest unter der Brücke, das kannst du doch nicht machen. Ja, und dann war ich in den Niederlanden, bin nochmal zurück nach Dresden, war dann in Berlin, war in London und dann bin ich wieder zurück aus London, weil ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen alt und krüppelig bin mit 25. Also eigentlich nur fürs Tanzen und habe überlegt, was mache ich jetzt? Hatte da so eine kleine Sinnkrise und ich war aber 2015 in Dresden, als das mit Pegida angefangen hat. Hat mich mit meiner Kunstfigur, die Bimbo White hieß, für Asylsuchende eingesetzt und fand das ganz cool, mich für andere Leute einzusetzen und dachte, okay, das will ich vielleicht weitermachen. Für Politik konnte mich eigentlich bis jetzt keiner begeistern, aber ich konnte mir das aus London nicht angucken und nichts tun. Ich sage, doch, ich mache jetzt was und studiere Politik, weil ich dann verstehen will, worum es da eigentlich geht. Aber ich wollte auch erstmal nicht zurück in den Osten, weil ich wusste, im Westen verdient man mehr. Ja, dann war ich in Nürnberg 2 Jahre lang, habe dort Politik studiert, bin dort der SPD beigetreten, bin zu Verdi gegangen und habe mich dort ganz viel engagiert. Manchmal ein bisschen übermäßig und ein bisschen weniger studiert. Und nach einer Weile habe ich dann aber gemerkt, dass ich irgendwie nie so richtig ankomme. Ich hatte darauf sehr lange eigentlich gar keine Antwort, warum ich jetzt so ein bisschen unglücklich bin. Also ich glaube, ich habe da erst so ein bisschen entdeckt, wie Ossi ich eigentlich bin. So dieses Gefühl von, irgendwie passe ich hier nicht so ganz her. Und ich wollte mir lange nicht eingestehen, dass es so ist. Und das wurde auch abgefragt am Anfang vom Studium. Das fand ich richtig eigenartig, als dann so zwei Leute die Hände hoben bei, und wer kommt aus dem Osten? Und dann siehst du diese Blicke. Und es war so, ich habe mich einfach voll entblößt gefühlt und voll, ja, okay, jetzt bin ich wieder der Quoten-Ossi. So. Und ich mir dachte, da war ich in dem Moment nicht der Schwarze, sondern der Ossi. Und das war für mich viel unangenehmer, als die Blicke als Schwarzer abzubekommen, weil also damit bin ich groß geworden. Es war aber auch dieses Gefühl, wenn du dich politisch engagierst, dann willst du das ja eigentlich auch für die Leute machen, die du kennst, wo du deren Biografien kennst, wo du weißt, warum Leute so agieren, wie sie das tun, wo du deren Mentalität verstehst. Und das war, glaube ich, in Nürnberg einfach nicht so gegeben. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich will wieder zurück in den Osten. Ich bin dann nach Leipzig gegangen und da bin ich jetzt und hier bin ich angekommen und hier fühle ich mich gerade sehr glücklich.
Wir würden gerne mal auf diesen Nürnberg-Moment ein bisschen genauer eingehen. Ich stelle mir es einfach sehr verwirrend vor, du kommst aus Senftenberg, du bist irgendwie in Europa unterwegs, dann bist du in Nürnberg, da hast du dir so einen Plan überlegt und dann kommt so dieser Moment, wo du merkst so, ich bin nicht nur das und das, sondern ich bin auch noch Ostdeutscher. Wie hat dich diese Zeit denn geprägt?
Das mit dem geprägt finde ich gerade so schwierig. Ich glaube, es hat in mir was aufgemacht, was schon immer da war, worüber ich mir aber nie Gedanken machen musste, weil ich ja immer im Osten war sozusagen. Und es gibt ja schon diese Zweiteilung zwischen deutscher Geschichte und DDR-Geschichte. Zwischen den Ossis, die ja anders sind, und dem Normalzustand BRD-mäßig. Und im Osten ist mir das gar nicht so aufgefallen. Mir ist erst in Nürnberg eigentlich aufgefallen, wie die Familien von meinen Freunden anders funktioniert haben. Wie deren Heimaten eigentlich noch funktionieren, während meine Heimat immer weiter zerfällt. Wie die sofort bereit wären, wieder zurückzugehen, während ich mich dazu sehr arg überwinden müsste, wieder in die Provinz oder zurückzugehen, wo ich herkomme. Ich fand es auch immer sehr schade, dass man immer so als Jammer-Ossi hat bezeichnet wurde. Ja, warum jammert ihr denn? Ihr hattet doch den Soli. Dresden und Leipzig sind doch wunderschön wieder aufgebaut. Die Leute sind kaum im Osten gewesen und meinen aber, irgendwie ein Bild davon zu haben. Und dass es einen Unterschied gibt zwischen Leipzig, Dresden, Berlin und, was weiß ich, Senftenberg, Görlitz und Templin, das sehen die gar nicht so recht. So, nur weil bei denen das irgendwie funktioniert, meinen sie, dass es bei uns auch so funktioniert. Und wenn man ihnen versucht, das zu erklären, dann ist es gleich wieder, nee, ihr jammert ja, ihr habt ja die ganze Zeit Geld bekommen.
Das heißt, man kann schon sagen, dass du wirklich in dieser Zeit in Nürnberg ja so ein bisschen noch ein Stück, eine weitere Identität als quasi Ossi, Ostdeutscher dazu gewonnen hast, die du auch noch mit dir vereinbaren musstest und die da so ein bisschen abgewertet wurde.
Vereinbaren musste ich das gar nicht mit mir, weil das war immer da. Hm. Ich habe nur auf einmal gemerkt, dass es wichtig ist. Ja. Also für mich auf einmal wichtig wurde, dass ich auf jeden Fall dazugehöre. Mhm. Habe mich dann auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Weil eigentlich habe ich es ja aktiv nie miterlebt. Aber was, glaube ich, so Leute in meinem Alter, die in den 90ern geboren wurden, was die miterlebt haben, sind die Erfahrungen ihrer Eltern. Die haben ihren Job verloren. Du bist mit denen mit aufs Arbeitsamt gegangen. Die haben wirklich alle möglichen Jobs gemacht, damit die Familie irgendwie über die Runden kommt. Und dann fragst du dich, was eigentlich aus deiner Heimat werden soll, wenn dein ganzer Jahrgang weg ist. Wenn der ganze Abiturjahrgang weg ist, der eigentlich dafür da ist, auch die Gegend zu beleben und da wieder was Cooles draus zu machen. Und das war dann auch schon so ein Moment, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, ich will schon auch so den Osten wieder mit aufbauen oder dazu beitragen, dass der wieder ein bisschen floriert, ein bisschen offener wird, ein bisschen, sagen wir, von meiner europäischen Erfahrung auch profitieren kann. Ich will schon da wieder zurück und mich dort engagieren, wo ich auch die Menschen verstehe. Verstehe, welche Biografien die haben, was die Familien erlitten haben und warum sie vielleicht so agieren, wie sie gerade agieren, ohne dass ich sie gleich verurteile.
Wie war das bei deinen Eltern nach der Wende?
Bei meiner Mutter war es so, dass sie eine polnische Lehre gemacht hat als Friseurin und deswegen nur Frauen frisiert hat. Und damit konnte man hier nicht so recht arbeiten. Also hat sie als Putzfrau gearbeitet, hat sie bei Praktika an der Kasse gearbeitet und hat dann irgendwann diese Weiterbildung gemacht, sodass sie wieder als Friseurin arbeiten konnte. Mhm. Mein Vater, ich weiß, dass er irgendwann mal, aber da war ich noch ganz, ganz klein, hat er auch seinen Job verloren für so 1-2 Jahre. Und für meinen Vater war das ganz furchtbar, weil er ist ja als Gastarbeiter aus Mosambik gekommen, hat hier seine Ausbildung gemacht und wollte halt hier der Familie ein gutes Leben errichten, ist schweren Herzens nicht zurückgegangen. Sein alter Meister hat ihn damals dazu überredet, hier zu bleiben und hat dann aber wieder einen Job gefunden im Tagebau. Ich glaube, für meinen Vater war das, glaube ich, gar nicht so schwer, weil er ja immer irgendwo Arbeit dann auch hatte. Aber für meine Mutter, die hat halt vieles gemacht, was sie eigentlich nicht machen wollte. Und sie hat sich ja doppelt sozusagen immer benachteiligt gefühlt, weil sie einmal das leisten muss, was ja als Migrationserfahrung, was jeder Deutsche auch leisten musste oder jeder DDRler, ein neues System, eine neue Währung, ein neues Bildungssystem. Hat sich ja alles verändert für die Menschen damals. Und dann musste sie ja noch damit leben, dass sie ja als Polin auch nochmal anerkannt werden muss in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, meine Eltern sind damit aufgewachsen, eigentlich immer unter dem Radar zu leben. Sie wollten nicht groß auffallen, sie wollten nicht, dass Leute ihnen halt irgendwie was neiden, obwohl sie für alles, was sie erreicht haben oder uns ermöglicht haben, immer hart gearbeitet haben. Sie wollten halt irgendwie nicht auffallen vor anderen. Und das fand ich halt immer ganz hart. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ins ganze Gegenteil ausgeschlagen, weil ich war immer so der bunte Vogel im Dorf, so im Theater aufgewachsen. War für sie ein bisschen unangenehm. Aber ich merke das immer noch, dass meine Eltern zum Beispiel verstecken ein neu gekauftes Auto in einer Garage weit, weit weg, damit niemand im Dorf sieht, was sie sich sozusagen erarbeitet haben, damit es keine Neider da irgendwie gibt.
Also kämpfst du auch so ein bisschen den Kampf deiner Eltern?
Naja, welchen Kampf kämpfe ich nicht? Keine Ahnung, man kämpft immer um Anerkennung, man kämpft immer um eigentlich Gleichstellung, um vielleicht auch ein bisschen Anerkennung der Lebensverhältnisse, wie das gerade so gesagt wird. So, dass man ja trotzdem auch was geschafft hat, auch wenn es vielleicht nicht so viel ist, wie andere das geschafft haben. Und ich finde, heutzutage erfährt man schon auch so eine gewisse Abwertung, wenn man aus dem Osten kommt. So, ah ja, du kommst da her und keine Ahnung, ich bin mir mit dem Blabla-Car nach Hause gefahren. Und dann haben mich die Leute gefragt, wo ich herkomme. Manche, ja, aus Brandenburg. Oh, Respekt, Respekt, so als Ausländer, dass du da herkommst. Und hey, das sind ja nur Nazis. Und oh, das muss ja voll die krasse Kindheit gewesen sein. Und ich dachte mir, hey, was wollen die denn? Also, da bin ich gerade frisch auch aus dem Abitur rausgekommen. Da dachte mir, hey, was wollen die denn? Weil für mich war das halt Realität, dass mir jedes Wochenende ein Nazi an der Backe hing. So, ich habe mich nie geprügelt. Die hatten so einen komischen Ehrenkodex, die mussten einen immer provozieren. Und wenn man drauf eingegangen ist, dann haben die einem auf die Fresse gehauen. Aber Mama hat mir immer beigebracht, lass dich nicht provozieren, aber zeig auch keine Angst. Das habe ich weitergesponnen und habe mich dann mit denen unterhalten und gefragt, was denn deren Problem ist, was sie denn gerade für einen Abschluss machen. Und ich arbeite, seitdem ich 16 bin, bin auf dem Gymnasium und was machst du so? Und dann war immer so, Error, das ist mir zu anstrengend und dann sind sie weggegangen.
Dafür habe ich keinen Plan.
Ja, oder dann, wenn die dann im Auto dann anfingen mit so, ja, aber, oh Gott, die haben mich dann wirklich gefragt, ob wir noch für Bananen anstehen. Und ich dachte mir so, was ist euer Ernst? So, nein, ich bringe die von Afrika mit, meine Familie schickt mir die, was denkst du denn? So. Aber das sind so Sachen, wo du denkst so, nee, also.
Aber ist das nicht absurd, dass du dann von außen herangetragen bekommst, diese Problematik, ne, so Nazis in Brandenburg und du mit nicht weißer Hautfarbe und dann ja quasi in der Situation ist, das verteidigen zu müssen?
Ja, aber ich glaube, bei solchen Sachen kommt es immer darauf an, worauf fokussiert man sich. Und ich habe meine Kindheit im Großen und Ganzen eigentlich als sehr schön und als sehr lebens- und liebenswert empfunden. Diese 2 Teenie-Jahre, wo das so war. Es war ja zum Beispiel auch so, dass ich als Tanztrainer damals schon gearbeitet habe. Und dann ist das bei so einem Dorffest wieder passiert. Ich habe mir 6 Stunden angehört, wie ein Nazi mich beleidigt. Meine Freunde so schon halb ausgerastet. Und ich habe gesagt, hier, ihr haltet still. Wenn ich das aushalte, haltet ihr das auch aus. Und ich gebe dem nicht die Genugtuung, dass ich mich provozieren lasse. Und dann kam ich das nächste Mal zum Training und dann ist so eine Mutter ausgerastet, weil sie meinte, hä, hat der dich voll gemacht? Das kann ja nicht wahr sein. Das nächste Mal kommst du zu mir, da schicke ich meine Leute vorbei. So, der hat in unserem Dorf gar nichts mehr zu suchen. Und das ist genau so eine schöne Geschichte, die es andersrum ja auch gibt. Und deswegen fand ich das auch nie hart, das zu verteidigen. Das ist auch so ein Punkt, wenn ich mir diese Menschen, die damals dort als, also ich sag mal, Teile von denen hatten halt so rassistische Verirrungen. Die hatten keinen Anschluss, die waren irgendwie teilweise alleine oder waren fehlgeleitet. Und dadurch, dass ich immer mit denen gesprochen habe auch, so nach dem vierten, fünften Mal haben die sich halt gefragt, irgendwie stimmt das gar nicht mit meinem Weltbild, was ich jetzt von ihm habe. Und Teile von denen sind auch meine Freunde geworden. Und deswegen habe ich auch heutzutage noch ein anderes, zum Beispiel Verhältnis zu Leuten, die AfD wählen. Und da bin ich auch immer in so einem Fall, dass meine, wie kannst du das verteidigen? Ich so, ja, aber es ist doch nicht jeder immer pauschal Nazi, nur weil er da wählt. Es gibt Leute, die haben eine Ideologie dahinter, da kannst du nichts mehr retten. Aber ich gebe in dieser Gesellschaft niemanden auf, bis es halt nicht anders geht. So, ich glaube, es ist wert, dass man dafür kämpft, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Und das habe ich ja auch in Brandenburg erfahren. Und deswegen konnte ich das auch immer ganz gut verteidigen, mit gutem Gewissen.
Naja, und das ist ja auch jetzt wirklich ein entscheidender Grund gewesen, warum du gesagt hast, ich will wieder zurück in den Osten, weil ich mich für die Interessen einsetzen will der Menschen, die ich auch kenne, die aus meiner Heimat kommen, die irgendwie dieselben Herausforderungen haben wie ich. Und für mich hört sich das wirklich so an, dass du viel Verständnis auch hast für Menschen, die sich abgehängt fühlen und oder AfD wählen. Also was ja jetzt nicht zwangsläufig so sein muss natürlich, aber dass du selber schon sagst, dass du da sehr, sehr differenziert drauf guckst.
Ja, das liegt zum einen auch daran, dass es, glaube ich, wieder so ein Ostgefühl ist. Das, was uns ja auch zusammenschweißt, ist ja, dass Leute aus dem Westen sagen, ja, da sind sie wieder die Ossis, die wissen nicht, was Demokratie ist, die müssen das alles noch lernen, die hängen ja noch in der Vergangenheit fest und die haben auch nicht gelernt, wie unser System funktioniert. So, und ich glaube, das schweißt auch so ein bisschen zusammen auf der einen Seite und deswegen ist man da auch immer gewillt, so ein bisschen zu verteidigen, vielleicht mehr, als es auch Sinn macht manchmal. Aber ich bin vor allen Dingen zurückgekommen, weil ich gesehen habe, wie eine sehr plurale Gesellschaft in Nürnberg, die haben einen Migrationsanteil von 43%, wie das Leben dort funktionieren kann und wie das ganz anders ist als das, was ich vielleicht hier auf dem Land erlebt habe. Wir haben da die plurale Gesellschaft in Nürnberg und dann komme ich wieder und sehe, wie halt Leute nach rechts rutschen, weil sie gar kein Gegenbeispiel haben. Und wenn sie aber einmal mit dieser Person reden, dann merken sie, okay, der ist ja gar nicht so doof. Oder der will mir ja gar nicht meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Oder der hat ja die gleichen Erfahrungen gemacht, wie ich damals nach der Wende. Menschen mit Migrationshintergrund werden im Fernsehen, in der Wirtschaft, in der Politik kaum dargestellt. Wenn wir aber mehr Best-Practice-Beispiele hätten von Leuten, die es wirklich geschafft haben, die unsere Gesellschaft wirklich mit nach vorne treiben, dann glaube ich, dass auch viel mehr Menschen offener dem gegenüber wären. Wenn die sehen, okay, die machen wirklich was für unsere Gesellschaft. Weil in letzter Zeit haben die Medien vor allen Dingen auch dazu beigetragen, dass man irgendwie meint, ja, die schmarotzen nur in unser Sozialsystem. Aber viele Leute vergessen, dass Deutschland schon seit 40, 50 Jahren Einwanderungsland sind. Und dass gerade Gastarbeiter damals dieses Land erheblich mit aufgebaut haben. Und ich glaube, das müssen viele Menschen sich wieder in Erinnerung rufen, weil wir vergessen sehr schnell.
Siehst du dich dann als so eine Person, als so ein Best-Practice-Beispiel sozusagen, also als Mensch mit Migrationshintergrund, aber eben auch im Osten, der ein gutes Vorbild sein will?
Wenn ich irgendwann mein Studium bringe. Nein, also das Ding ist, ich sehe das mit dem Studium zum Beispiel gar nicht so eng, weil ich glaube, umso länger ich studiere, umso mehr
lernst du.
Ja, das zum einen. Aber ich bin halt diesem Erfolgsdruck nicht so erlegen. Und ich sehe das halt so, dass umso länger ich studiere, umso mehr kann ich mich politisch einbringen, ohne diese ganzen Beschränkungen, die ich durch Arbeitsleben und alles hätte. Und ich glaube schon, dass ich gerade jungen Menschen, egal ob mit Migrationshintergrund oder Arbeiterkinder, dass ich für die schon so ein Beispiel sein kann, wie man das nach vorne schaffen kann. Dass es nicht einfach ist, dass man irgendwie schon ackern muss und dass es nicht leicht ist und dass man doppelt so viel arbeiten muss wie viele anderen, aber dass man es schaffen kann. Das war eigentlich immer so der Antrieb, warum ich, glaube ich, mich überhaupt politisch engagiert hatte, weil ich hatte das als Kind nicht. Wir sind Fußballer oder Viva-Moderatoren oder Tänzer geworden. Das habe ich ja dann auch mal probiert. Aber Ich habe niemand gesehen, der Politiker war oder Jurist oder Arzt. Mir ist auch nie eingefallen, dass ich sowas werden könnte, überhaupt mal. Und dann hat irgendwann mal Sammy Deluxe das Lied rausgebracht, Ich wäre so gern dein Superheld. Und da singt er nämlich für seinen Sohn über Superhelden, die es für ihn nicht gibt, weil die alle weiß sind. Und ich glaube, das hat mir damals so die Augen geöffnet, dass wir viel mehr davon brauchen.
Gäbe es denn was du glaubst, was so 30 Jahre nach dem Mauerfall der Westen über den Osten verstehen sollte?
Ich weiß nicht, ob es da direkt ums Verstehen geht. Was ich mir aber in jedem Fall wünschen würde, wäre, dass man anfängt, sich mit dem Osten auseinanderzusetzen. Weil ich das Gefühl habe, dass für einige Menschen im Westen sich halt einfach nie was verändert hat. Und sie mussten sich damit nicht auseinandersetzen. Dass es sowas wie Austauschprogramme auch einfach gibt. Weil ich auch innerhalb meiner Partei merke, dass die im Westen natürlich anders ticken und manchmal auch falsche Annahmen haben vom Osten. Und wenn sie sich das aber selbst angucken würden, vielleicht viel mehr verstehen würden, warum wir so wählen, warum es immer noch nicht alles gut ist, warum wir uns benachteiligt fühlen und warum für uns die Welt halt nicht in Ordnung ist.
Jetzt kann man sich ja immer viele Sachen wünschen. Und dann kommt ja leicht mal der Vorwurf, ja, man redet und macht aber nichts. Das ist im Falle von Chippy aber anders, muss man sagen.
Der plant nämlich gerade gemeinsam mit seinen Freunden so eine Art Gesprächsrunde in Leipzig. Also es gibt so eine Reihe, die gibt es auch schon in anderen Städten, die heißt Deine Stadt spricht. Und er möchte das eben gerne nach Leipzig holen und dort auf einer Bühne ganz viele unterschiedliche Menschen jeglicher Couleur aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten zusammenbringen und die da am besten kontrovers diskutieren lassen.
Genau, damit wieder die Menschen mehr in Dialog miteinander starten.
Aber, ja, auch, cool. aber auch lernen, schwierige Meinungen auszuhalten. Mhm.
Ja, wir wünschen ihm, dass es auf jeden Fall klappt.
Also das ist auf jeden Fall Chippys Plan. Was ist unser Plan, Rahel?
Unser Plan ist, wir bleiben noch ein bisschen in Leipzig und treffen das nächste Mal auf Peggy. Peggy ist ja damals kurz vor der Wende, als sie nur wenige Jahre alt war, mit ihrem Papa über den Checkpoint Charlie im Kofferraum von einem amerikanischen Soldaten in den Westen, nach West-Berlin geflohen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Mega spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich freue mich schon sehr. Ihr dürft uns, so ihr denn Langeweile habt und auch ohne Langeweile folgen
ich
auf Instagram.
Ich würde sagen, auch ohne Langeweile.
Das ist ein Muss. Wir freuen uns immer über neue Follower. Dort gibt es auf jeden Fall auch ordentlich Bild- und Videomaterial aus allen Lebenslagen.
Und auch vor allem aus dem Reportermobil. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das so aussieht, was wir hier machen und wie wir das machen, dann guckt mal in die Stories rein.
Begleite Tina und Rahel auf ihrer Reise. Checkt unseren Instagram-Kanal und den Podcast. Hier geht's ab Mitternacht wie gewohnt mit Ab 21 weiter.
Deutschlandfunk Nova.